Gerechtigkeit ist eine Grundvoraussetzung, damit Gesellschaft und Demokratie funktionieren. Aber wie gerecht ist die Schweiz? Bei welchen Themen tun sich Gräben auf und wer soll Ungerechtigkeiten bekämpfen? Diesen Fragen geht der Beobachter mit dem Gerechtigkeitsbarometer auf den Grund, einer Umfrage, die jetzt jährlich gemacht wird. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über die wichtigsten Resultate. Auf die meistgenannte Ungerechtigkeit gehen wir vertieft ein. 47% der 5'500 Befragten finden nämlich, dass straffällige Ausländer selten ausgeschafft werden. Wie kommt es zu dieser Aussage? Das wollen wir von Menschen wissen, die sich beruflich mit dem Thema Asyl und Ausschaffung befassen. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind heute meine Kollegen Daniel Benz und Daniel Faulhaber. Beides Journalisten, die sich mit Gerechtigkeit auseinandergesetzt haben. Hoi zusammen.
Hoi.
Hallo.
Es ist jetzt eine lustige Situation. Ich rede euch ja beide mit Dani an, aber ich glaube, wir haben recht unterschiedliche Stimmlagen und auch einen anderen Dialekt. Also wir haben den Zürcher Dani und den Basler Dani. Das können wir sicher auseinanderhalten. Was meint ihr?
Wir müssen es probieren.
Ich glaube auch.
Gut, wir haben es gehört, in dieser Folge geht es um Gerechtigkeit und vor allem auch um Ungerechtigkeit. Das ist ein sehr grosses Thema mit verschiedenen Flughöhen. Ich würde sagen, zum Anfangen starten wir mal ganz tief. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wo ihr euch im persönlichen Alltag ihr zuletzt gefunden habt, shit, das ist jetzt ungerecht.
Also mir kommt da eigentlich nur eine Episode in den Sinn, die jetzt für mich selber nicht unbedingt ein Ruhmesblatt ist. Ich erzähle sie trotzdem kurz. Ich bin mit dem Velo gefahren und habe ein Rotlicht überfahren. Daraufhin sind vier Polizisten gekommen, haben mich angehalten und mir einen Bus erteilt. Das allein ist noch nicht ungerecht, ist voll okay, weil ich die Regeln nicht eingehalten habe. Einfach in der Zeit, als ich mit diesen Polizisten geredet habe, sind mindestens vier Velofahrer über das gleiche Rotlicht gefahren und dort haben die Polizisten keine Wank gemacht. Das habe ich nicht okay gefunden. Ich habe das Gefühl, ich habe die Regeln nicht eingehalten, die anderen auch nicht. Habe nicht fair gefunden.
Hast du es absichtlich nicht eingehalten?
Ja, es ist niemand gekommen. Darum bin ich zugefahren.
Lassen wir so gelten.
Das ist lustig, ich habe eine recht ähnliche Episode, die ich als ungerecht empfunden habe. Ich bin kürzlich mit ein paar Freunden und Freundinnen im Ausgang in Bern. Wir haben wirklich die beste Zeit gehabt, die ganze Nacht durchgetanzt und am Morgen um 6 Uhr sind wir auf der ersten Bus. Wir hatten nur zwei Stationen fahren und sind vor lauter Fröhlichkeit haben wir vergessen, Tickets zu lösen. Und ich habe eine GA zum Glück, aber ein Kollege von mir hat keins. Der ist dann reingelaufen, hat einen Bus zahlen von 90 Franken und das habe ich irgendwie ungerecht gefunden im Gesamtkontext von dieser doch sehr fröhlichen Nacht.
Alles klar. Und was würdet ihr denn sagen, wie gerecht ist euer Leben allgemein? Vielleicht so auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist fantastisch fair?
Ja, also ich kann eigentlich abgesehen von Episoden wie die mit dem Velo kann ich eigentlich nicht klagen. Ich gehe mal für eine 8.
Ich finde es schwierig, das auf einer Skala so zu beurteilen. Ich habe gemerkt, dass ich einfach sehr viel Glück habe im Leben. Ich habe ein sehr privilegiertes Leben bis jetzt, wenig so Schicksalsschläge. Und ich finde es so schwierig zu sagen, ob das jetzt auch gerecht ist wegen dem. Aber ich gehe mit dem Dani. Ich habe ein gerechtes Leben auf einer Skala von 1 bis 10 und würde 8 nennen.
Mhm, ihr seid sehr zufrieden. Ich hätte instinktiv auch 8 gesagt. Ich weiss gar nicht, wieso. Ab und zu wahrscheinlich 9, ab und zu 7. Und es deckt sich so ein bisschen mit den Resultaten der Umfrage. Auf das kommen wir später nochmal zurück. Es sind erstaunlich viele Menschen zufrieden mit ihrem persönlichen Leben. Vorher klettern wir jetzt aber noch eine Ebene höher. Was denkt ihr, wie gerecht ist die Schweiz allgemein, also für alle Menschen, oder wo ist sie vielleicht nicht gerecht? Ich weiss, es ist eine grosse Frage, aber vielleicht kommt euch ja gerade etwas in den Kopf.
Also ein Gebiet, das ich finde, ist ungerecht, betrifft Sozialhilfe. Das ist ein Thema, wo ich viel darüber schreibe. Ich finde es total daneben, wenn man im Dorf A wohnt, gelten die Regeln im Dorf B, wo 3 Kilometer weg ist, andere. Das ist Willkür, die da Tür und Tor offen hat. Das ist jetzt ein Punkt, der mir gerade in den Sinn kommt. Vielleicht ein zweiter ist, dass reiche Menschen besseren Zugang zum Recht haben. Weil die können sich ein Prozessrisiko leisten, die können den Vorschuss erbringen. Und Leute, die das nicht haben, gehen leer aus und können ihre Rechte nicht einfordern. Das finde ich auch nicht okay.
Mhm. Andere, Dani?
Ich habe kürzlich erlebt, dass jemand aus meinem Umfeld kurz vor der Pensionierung entlohnt worden ist, wegen einer Kleinigkeit, wie ich finde. Und ich glaube wirklich so in Bezug auf Altersdiskriminierung gibt es Baustellen, die man als ungerecht muss bezeichnen. Ich habe auch noch eine zweite Erfahrung gemacht, kürzlich mit einem Kollegen von mir, der sitzt im Rollstuhl, der hat in Basel sollen vom einen Ende der Stadt in die andere reisen und hat für die Fahrt im Tramle wirklich eine halbe Ewigkeit braucht. Ich kenne die Strecke sehr gut, mit dem Velo lege ich die in ungefähr 5 Minuten zurück. Ich glaube, so was Inklusion und Ausschluss von Menschen mit Behinderung angeht, haben wir in diesem Land auch sehr grossen Aufholbedarf nach wie vor. Und ich würde auch sagen, dort ist die Schweiz nicht gerecht.
Definitiv. Und mit dem sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Ähnliche Fragen haben nämlich auch unsere 5500 Teilnehmenden von der Umfrage müssen beantworten. Bevor wir jetzt aber lang und breit über das Gerechtigkeitsbarometer reden, musst du, Dani Benz, Zürcher Dani, mich nochmal genauer erklären, was das ist, was wir da gemacht haben.
Also mit dem Barometer haben wir das Ziel verfolgt, dass wir quasi ein Stimmungsbild zeichnen wollen, darüber, wie fair sich verschiedene Bevölkerungsgruppen behandelt fühlen in diesem Land. Man da will herausfinden, über welche systematische Ungerechtigkeiten regen sie sich auf. Ja, also wirklich irgendwo zeigen, wo drückt der Schuh, wo sagen die Leute, nein, das finden wir nicht okay. Und das Ausmaß davon herausfinden, und du hast es im Intro gesagt, das Ziel ist dann auch, dass wir Entwicklungen aufzeigen und die repräsentative Befragung jährlich im Herbst durchführen wollen, um zu sehen, wo wird es besser, wo bleibt es oder wird es sogar schlechter. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, der Hintergrund auch von uns. Wir wollen ein den Finger drauf legen auf Punkte, wo die Leute ungerecht empfinden.
Es gibt ja auch ein Sorgenbarometer. Also es ist eigentlich etwas Ähnliches, einfach auf Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten
genau.
gemünzt. Wieso ist denn das wichtig, das zu vermessen?
Ich glaube, Gerechtigkeit ist eine Grundvoraussetzung, damit Gesellschaft und Demokratie überhaupt können funktionieren. Ich glaube, wenn sich eine Gesellschaft ungerecht behandelt fühlt oder je grösser das Ausmaß von dem ist, umso schwieriger funktioniert das Zusammenleben. Und darum ist es wichtig, eben herauszufinden, wo es die Gerechtigkeit in welchen Feldern, dass es die gibt. Und ich glaube, es kommt jetzt gerade in einer Phase rein, wo sich gewisse Gräben auftun in der Bevölkerung. Das sehen wir auch ohne den Barometer. Aber mit dem Barometer sehen wir es noch ein bisschen neuer. Man sieht jetzt schon eine Segmentierung von der Gesellschaft in verschiedenen Gruppen. Also es zeigt sich da schon in feinen Tönen. Der Kitt, wo die Schweiz zusammenhebt, fängt ein bisschen an bröckeln. Ich denke, da muss man drauf schauen.
Auf das kommen wir sicher nochmal zurück. Mich würde aber noch interessieren, wie fest subjektiv Gerechtigkeit denn ist. Weil wir haben ja doch ein Regelwerk, wir haben Gesetze, nach denen die Schweiz funktioniert.
Das stimmt natürlich. Aber die Ziele von diesen Regelungen werden total unterschiedlich empfunden. Was der eine zu viel ist der andere zu wenig. Was der eine zu hart ist der andere zu lasch. Und dort liegt die Subjektivität. Da, glaube ich, Gesetze und die Regeln allein könnte das Empfinden nicht ausschließlich steuern.
Ist also gleich auch etwas Individuelles?
Sehr, ja, sehr.
Und über das Thema haben wir auch mit der Tabea Palmtag geredet. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Zürich und forscht zu Ungleichheit und politischer Meinungsbildung. Wir haben von ihr wissen, wie Menschen denn überhaupt entscheiden, was ungerecht ist. Da ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview.
Wir entscheiden meist spontan, also aus dem Bauch heraus, was ungerecht ist. Aber es ist am Ende stark abhängig von unserer eigenen gesellschaftlichen Position. Also abhängig davon, ob jemand reich oder arm, männlich oder weiblich oder jung oder alt ist. Außerdem wird, was wir als gerecht oder ungerecht wahrnehmen, auch stark von Politik und Medien beeinflusst.
Auf das kommen wir später nochmal zu reden. Dani, gibt es in dieser Umfrage Resultate, die dich überrascht haben oder etwas, das besonders herausgestochen ist?
Ja, wir haben es gehört, Gerechtigkeit ist Ansichtssache. Das ist an und für sich nichts Überraschendes. Aber wie stark die Ansichten in gewissen Fragen teils auseinandergehen, das hat mich schon überrascht. Also ein Beispiel, man hat gefragt, das Handeln von grossen Playern von der Wirtschaft, bewegen die sich gerecht in der Welt oder ungerecht? Schauen die zu fest für sich oder schauen sie für die Allgemeinheit? Da geht es richtig krass auseinander. Einerseits im politischen Schema, links, rechts, aber auch bei anderen Variablen, etwa arm oder reich. Und wie gesagt, das Ausmaß hat mich erstaunt. Und es ist überhaupt, jetzt gerade bei dem Stichwort Wirtschaftsplayer, es gibt eine Unzufriedenheit mit denen da oben. Wir da unten, die da oben. Das ist sehr deutlich spürbar. Also das Agieren vom Staat oder Politik oder eben Wirtschaft wird schon sehr kritisch angeschaut und eben auch nicht immer als gerecht beurteilt.
Das Vertrauen fehlt.
das Vertrauen fehlt, da tun sich so Risse auf und eben, wie gesagt, du hast das richtige Wort gebraucht, Vertrauen. Wenn man sich gerecht behandelt fühlt, dann spürt man das Vertrauen von den Instanzen ins Volk und wenn eben nicht und umgekehrt.
Es gibt einem so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Und zwar haben wir ja beim Einstieg über zwei Ebenen von Gerechtigkeit geredet. Die persönliche und die generelle. Also was für mich persönlich gerecht ist, ist nicht unbedingt für alle Schweizerinnen und Schweizer gerecht. Wir haben auch den Befragten gesagt, sie sollen die zwei Perspektiven unterscheiden, beide einnehmen. Könnt ihr uns erzählen, wie gerecht sie denn die Schweiz ganz generell findet?
Ja, ich finde, dort kann man etwas Interessantes herauslesen oder etwas, was ich am Anfang vielleicht jetzt auch nochmal möchte hervorheben, und dass doch immerhin die Hälfte von allen Befragten findet, die Schweiz ist entweder sehr gerecht oder eher gerecht. Also zusammengenommen wirklich jede zweite Person, die findet, die Schweiz ist ein gerechtes Land. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Hälfte, die weniger zufrieden ist, und dort sind es immerhin 12%, die finden, dass die Schweiz überhaupt nicht gerecht ist.
Das finde ich jetzt gleich noch krass. Also auch, dass die Hälfte sagt, eher nicht gerecht oder gar nicht gerecht, ist es dann bei den persönlichen Lebensumständen anders?
Nein, das ist auch sehr interessant, wie ich gefunden habe, und zwar, dass es dort Unterschiede gibt in Bezug auf die Bewertung der persönlichen Gerechtigkeitserfahrungen. Dort sind es ein bisschen mehr als jede zweite Person, die sich generell gerecht behandelt fühlt in der Schweiz. Und nur gerade 7% sind überhaupt nicht zufrieden. Es gibt dort auch noch Bereiche, also man hat das auch noch mal aufgeschlüsselt nach verschiedenen Bereichen, wo man sich gerecht oder eben ungerecht behandelt fühlt. Und dort finde ich auch noch interessant, jede vierte Person ist im Job unzufrieden, respektive findet, im Job ist ein Bereich, wo sie regelmäßig ungerecht behandelt fühlt. Gerade gefolgt von 23% der Befragten, die sagen, der Umgang mit Behörden sie gefällt, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen. Und dann immerhin 19% noch, also jede fünfte Person findet, dass im Gesundheitswesen Ungerechtigkeiten herrschen.
Sie haben aber persönlich gleich noch das Gefühl, dass sie gerechter behandelt werden als die Bevölkerung in der Schweiz.
Das stimmt. Es gibt wirklich die Kluft zwischen der Wahrnehmung und der Bewertung im engsten Umfeld und eben das, was man mit Blick auf die Schweiz würde als, wie soll ich sagen, Gerechtigkeitslandschaft beschreiben. Auf das hat man irgendwie in den Daten immer wieder können, ablesen.
Wieso geht das so auseinander?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Interpretationen. Uns hat dort Chloe Jans geholfen. Sie ist Politologin und Mediensprecherin beim Umfrageinstitut GFS Bern, wo ja mit dem Beobachter zusammen die Umfrage gemacht hat. Und sie sagt, die persönliche Einschätzung, die beruht meistens auf Alltagserfahrungen. Das sind dann eben Ärger mit der Behörde, mit den Nachbarinnen oder mit dem Chef. Und dass die allgemeine Ansicht, also eben so die Gerechtigkeitsbeurteilung von der Schweiz als solches, das hängt öfters mal mit dem Diskurs zusammen. Der kann aus der Politik kommen, der kann aber aus den Medien kommen. Politische Parolen spielen für das eine grosse Rolle. Und die Bereiche, die liegen je nachdem recht weit auseinander. Und sie nennt ein Beispiel, und das habe ich sehr einleuchtend gefunden, und zwar das Beispiel von den Banken. Sie sagt, dass die im Diskurs nicht sehr gut wegkommen, respektive, dass die Leute, sage ich mal, mit dem Bild auf die Banken insgesamt ein recht negatives Bild haben, dass sie als gierig gelten, als unsolidarisch. Aber wenn man die Leute fragt, wie sie eigentlich mit ihrer persönlichen Bank zufrieden sind, dann sagen sie, sie sind sehr zufrieden. Sie haben eine sehr gute Beziehung zu den Angestellten, die dort arbeiten. Und das klafft sehr weit auseinander. Und das ist eins von den Beispielen, wo man zum Beispiel das aufzeigen kann.
Man beurteilt Menschen anders als die Institutionen. Natürlich. Und ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo man selber steht in der Gesellschaft. Also was für einen Job, das man hat, Alter, Einkommen. Sieht man das auch in der Umfrage?
Das sieht man in der Umfrage. Man hat genau versucht, das auch irgendwie aufzuschlüsseln oder zu zeigen, eben spielt das eine Rolle, wie die Menschen quasi in dieser Gesellschaft stehen. Ein Argument oder ein Faktor anhand von dem, dass man das ableiten kann, ist tatsächlich das Einkommen. Und vielleicht hilft es, wenn man sich kurz eine Gruppe von 4 Leuten vorstellt. Jede von diesen 4 Leuten verdient weniger als 3'000 Franken im Monat. Also das ist immerhin weniger als der Durchschnittslohn in der Schweiz. Und von diesen 4 Leuten, wenn man sie jetzt befragt nach dem Gerechtigkeitsempfinden, sagen 3 Leute, die Schweiz ist ein ungerechtes Land. Das heisst, Armut führt eher zu einem Ungerechtigkeitsempfinden, könnte man sagen. Umgekehrt, wenn man jetzt 4 Leute nimmt, von denen jede 13'000 Franken verdient, also maßgeblich viel mehr, von diesen 4 Leuten sagen 3 von 4 Leuten, dass sie die Schweiz als ein gerechtes Land empfinden. Das ist doch ein recht deutlicher Unterschied. Und wir haben auch gesehen, dass das Einkommen mit der Bildung zusammenhängt und damit auch mit dem mit der Gerechtigkeitsbeurteilung. Wer weniger lang zur Schule geht in der Schweiz, der verdient später meist weniger. Und die Personen fühlen sich ebenfalls ungerecht behandelt.
Wir haben jetzt gehört, wie viele Menschen zufrieden oder unzufrieden sind. Mich würde natürlich interessieren, mit was sie denn unzufrieden sind, also wo die grössten Krisenherde sind. Dani Benz, kannst du etwas zu dem sagen?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie man fragt. Ich muss da vielleicht einen kleinen Bogen machen. Wir haben in der Umfrage offene Fragen gegeben und geschlossene Fragen offen. Da kann man sagen, was man will, was einem gerade einfällt. Das ist wahrscheinlich, die sind das die ehrlichsten Antworten. Das ist das, was einem wo irgendwo durch den Bauch kommt und wir haben geschlossene Fragen gestellt oder solche mit Vorgaben, wo man bestimmte Situationen einschätzt. Und bei den offenen gestellten Fragen zieht sich durch alles durch, Stichwort Lohn, Stichwort Geld, Stichwort Finanzen. Ich glaube, wie wir es vorher gehört haben, dort ist so eine grosse Betroffenheit, natürlich je nach sozialem Status noch grösser. Das beschäftigt die Leute irrsinnig, also die Ungleichheit bei Löhnen zwischen Männern und Frauen zum Beispiel. Vor allem aber auch, dass es die Löhne als zu tief empfunden werden, beziehungsweise man empfindet es als ungerecht, dass sie nicht in einem gleichen Maß ansteigen, wie die Lebenshaltungskosten steigen. Das ist ein wirklich sehr dominierendes Thema. Auch die Steuern werden oft genannt, hat ja auch mit Geld zu tun, Gesundheitskosten. Also das ist ein bisschen das Dominierende bei diesen offen gestellten Fragen.
Und bei den geschlossenen ist es anders? Oder wie hat das genau funktioniert mit geschlossenen? Das musst du vielleicht noch ein bisschen genauer erklären.
Genau, bei den geschlossenen Fragen ist es darum gegangen, dort haben wir quasi eine Auswahl gemacht von Situationen, wo ja stark diskutiert worden sind in letzter Zeit, über die viel geschrieben worden ist. Und dann die Leute beten, sagen uns jetzt, ist das gerecht oder ungerecht, was da zu und her geht. Und eine von diesen Auswahlantworten war, straffällige Ausländer werden zu selten ausgeschafft. Und dort sind die Antworten klar gewesen. 47%, fast die Hälfte, also sehr grosse Zahl, hat gesagt, das ist im Fall tatsächlich ungerecht. Quasi, dass ein wichtiger Teil von der Strafe, nämlich die Ausschaffung, dass der oft nicht vollzogen wird.
Kann man sagen, wer das gesagt hat?
Das ist alles aufgedröselt. Wir haben da Unmengen von Daten. Und in dem Fall ist es so, dass die Aussage von Männern ab 65, also eher älteren Männern, meiste Zustimmung hat, findet und von solchen, die politisch eher rechts stehen.
Das überrascht mich nicht, dass die Aussage an sich so viel Zustimmung hat, aber dann wieder sehr, weil es sind ja gleich nicht nur die älteren Männer. Also es ist ja die zweite Person, die den Fragebogen ausgefüllt hat. Und ich finde es einfach erstaunlich, weil ich das Gefühl habe, das ist etwas, was die wenigsten im Alltag beschäftigt. Also ich kenne keine straffälligen Ausländer, Ausländerinnen.
Ich auch nicht. Aber ich habe viel darüber gelesen und es ist oft diskutiert worden. Und ich glaube, das Thema ist wirklich medial im Moment sehr präsent. Es wird politisch, alles was medial präsent ist, wird auch politisch beackert. Und in dieser Frage sind natürlich auch emotionale Aspekte im Spiel. Und ich glaube, das ist eine Frage, die jetzt läuft. Vielleicht, wenn man die Umfrage in einem Jahr oder vor einem Jahr gemacht hätte, wären andere Themen an der Oberfläche gewesen, wo man sich dann eine Meinung bildet. Und jetzt bei dieser Thematik von der Ausschaffungen hat Chloe Jans, die uns da Einschätzungen gegeben hat, hat sie auch noch gesagt, dass man die Diskussion muss anschauen muss. In dieser Thematik geht es oft um Schwerverbrecher, um Mörder, um Vergewaltiger. Also die öffentliche Diskussion zielt auf Personen ab, wo unsere Gastfreundschaft ausnützen in dem Narrativ, wo das friedliche Zusammenleben gefährdet. Und da ist natürlich schon nachvollziehbar, dass das solche Reaktionen auslöst. Ja.
Wir gehen da nachher gerade noch eine Ebene tiefer. Und wenn noch ein paar Minuten länger über das Thema reden. Zuerst würde mich aber schon noch interessieren, was so auf den nächsten Platz ist und ob das knapp gewesen ist.
Ja, es ist sehr knapp gewesen, oder? Also die Ausschaffungsfrage hat 47% von der Stimme oder quasi von der Voten auf sich vereinigt. Und das nächste ist dann gewesen, das, was ich vorher gesagt habe, Unzufriedenheit mit der Lohnentwicklung sind 46%. Das ist ein Zufallsmehr innerhalb von denen, aber es ist halt sehr eine grosse Zahl von 5'500 Befragten leidet fast die Hälfte unter dem und findet es nicht okay. Und ich glaube, bei dieser Frage von der Unzufriedenheit mit der Lohnentwicklung sind es vor allem die Jüngeren, wo das beschäftigt, wo findet, hey, ich müsste mehr verdienen, um mitzuheben. Ich glaube, da schwingt auch eine Angst mit vor den persönlichen Zukunftsaussichten.
Und ist natürlich auch medial sehr breit diskutiert worden, gerade in letzter Zeit, Wohnungsnot, Wohnungskrise.
Das ist ja so, das ist wahrscheinlich das grösste Thema jetzt vom letzten Jahr. Eben, du hast gesagt, mit den Gesundheitskosten, es geht immer ums Geld und es wird immer teurer. Man sieht, die Mittelstandsdiskussion wird ja sehr intensiv geführt, dass die Armutsgrenze oder die Schwelle immer ein bisschen ansteigt, also dass mehr Leute davon betroffen sind. Ich denke, das schwingt alles mit.
Das heisst, das Geld ist gleich auch schnell wieder präsent bei den geschlossenen Fragen.
Absolut, ja. Das ist dort, was die grösste Überschneidung zwischen der offenen und der geschlossenen Frage gibt. Also auch bei der geschlossenen Frage oder quasi der Frage mit Antwortvorgabe sind die Themen wirklich oben ausgeschwungen. Und auch in dieser Thematik und auch eine von der grössten Ungerechtigkeiten ist tatsächlich, dass Frauen mehr unbezahlte Haus- und Care-Arbeit leisten. Ich glaube, das ist unbestritten, dass das Frauen selber stört. Das ist ja keine Überraschung. Überraschend ist dann vielmehr, dass es den Männern weitgehend egal ist. Und ich glaube, es würde sich lohnen, nachher noch ein bisschen genauer darüber zu reden.
Das müssen wir unbedingt machen. Zuerst aber noch einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen. Und wir arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. So, ich muss schauen, dass man ein bisschen den roten Faden behaltet. Darum will ich zuerst noch mal auf die straffälligen Ausländerinnen und Ausländer zurückkommen. Dani Faulhaber, du hast dich länger mit dem Thema beschäftigt, hast auch einen Fokusartikel geschrieben, zusammen mit einem Kollegen von uns. Zuerst müssen wir vielleicht klären, wann werden denn straffällige Ausländerinnen und Ausländer überhaupt ausgeschafft?
Genau, im Kontext von dieser Frage ist die Ausschaffungsinitiative natürlich ein wichtiger Faktor. Die SVP hat die eingereicht und sie ist 2010 mit 53% der Jo-Stimmen von der Stimmbevölkerung angenommen worden. 2016 ist sie in Kraft getreten. Und seither reden wir dann von einer Ausschaffung, wenn eine ausländische Person die Schweiz muss verlassen. Es gibt eine Liste von Delikten, die relevant ist, und wenn man eben eins von den Delikten begeht, dann wird man allenfalls zu einer kommt zu einem Landesverweis. Dort sind kriminelle Handlungen drauf natürlich, schwere Straftaten, da gehört dazu Körperverletzung, Menschenhandel und Drogenhandel. Zu diesen Delikten gehören aber auch so leichtere Delikte, in Anführungszeichen, Diebstahl zum Beispiel, Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung. Die können im Wiederholungsfall auch dazu führen, dass man das Land verlassen muss. Also die Bandbreite von den Delikten, die relevant wird, wenn man allenfalls von einer Ausschaffung betroffen ist, die ist relativ gross.
Und gibt es dann auch, dass so ein Delikt passiert ist und eine Person trotzdem nicht ausgeschafft wird?
Das gibt es auch. In der Regel reden wir dann dort von den sogenannten Härtefällen. Also die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung von diesen Fällen, das ist das Ausländergesetz und das Ausländer- und Integrationsgesetz. Es gibt gleichzeitig aber auch noch die Europäische Menschenrechtskonvention. Und unter diesen Aspekten gibt es eben auch gewisse Voraussetzungen, wenn eine Person nicht kann in ein Land zurückgeführt werden. Es gibt ein paar Beispiele, die dort immer wieder auftauchen und auch im medialen Diskurs sehr präsent sind, wenn zum Beispiel in einem Land Krieg herrscht. Das bedeutet, dass es nicht zumutbar ist, eine Person in das Land zurückzuschicken. Es gibt aber auch Fälle, wo schlicht kein Reisedokument vorliegt zum Beispiel und man nicht genau weiss, in welches Land war so eine Person allenfalls zurückzuführen. Und dann kann es auch sein, dass ein sogenanntes Rücknahmeabkommen fehlt zwischen der Schweiz und einem Land und das dazu führt, dass eine Person dann eben gar nicht kann, noch einmal ausgeschafft werden.
Alles klar, danke. Du hast für deinen Artikel ja mit Menschen geredet, die beruflich viel mit Ausschaffung und Asyl zu tun haben. Was ist dir von diesen Gesprächen besonders geblieben?
Ich habe interessant gefunden, dass die Leute wirklich Profis sind, weil sie einerseits beruflich oder eben politisch sehr viel mit dem Thema zu tun haben. Und ich habe gefunden, es spiegelt sich wirklich eigentlich eins zu eins die Erkenntnis, die wir auch durch die Befragten gewonnen haben. Wir haben ja vorher darüber geredet, dass zum Beispiel viele in ihrem persönlichen Empfinden die Schweiz einerseits als sehr gerecht empfinden und eigentlich als ein gerechtes Land würde beschreiben, dass sie aber finden, dass es da aussen noch immer irgendwo in dem sogenannten Diskurs oder so auf der, sag ich mal, Schweiz-Ebene, ein bisschen flapsig gesagt, dass es dort Ungerechtigkeiten gibt, die müssen behoben werden.
Einige von den Gesprächspartnerinnen konnten auch recht gut nachvollziehen können, wie es zu dem Umfrageergebnis gekommen ist. So zum Beispiel der Beat Stauffer. Der Basler Maghreb-Expert bereist seit Jahrzehnten Nordafrika und schreibt über die Migration nach Europa. Zum Beispiel in seinem neuesten Buch «Die Sackgasse der irregulären Migration». Er geht davon aus, dass sich die Befragten nicht über integrierte Ausländer empören, sondern vor allem über die, die das Wertesystem in der Schweiz missachten. Wir hören auch einen kurzen Einspieler von ihm.
Ich plädiere dafür, die Migrationspolitik so zu verschärfen, dass Menschen ohne Bleibechancen nur noch verkürzte Verfahren durchlaufen. Während dieser Zeit sollte ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Nur so kann man verhindern, dass die Verfahren für kriminelle Motive missbraucht werden. Wer heute seine Herkunft verschleiert, indem er oder sie seine Papiere verschwinden lässt, kann im Durchschnitt länger als ein Jahr in der Schweiz bleiben. Immerhin zeichnet sich in diesem Bereich eine Verbesserung ab. Ab dem nächsten Jahr dürfen die Handydaten von solchen Migranten durchsucht werden. Wenn man sieht, mit wem sie in welcher Sprache und in welchen Ländern kommuniziert haben, dann ist das ein wertvoller Hinweis auf ihre Herkunft.
Der Beat Stauffer sagt, dass Bedenken der Bevölkerung ernst genommen werden müssen, sonst käme es zu politischen Verwerfungen. Das Zitat, das wir jetzt gehört haben, das ist sehr pointiert. Sehen das auch andere Gesprächspartner so?
Das kommt wirklich sehr darauf an, mit wem das man redet und in welchem Arbeits- oder Lebensbereich das sie mit diesem Thema zu tun haben. Wir haben zum Beispiel mit der Petra Gössi geredet. Sie ist FDP-Ständerätin aus dem Kanton Schwyz und ist zwischen 2016 und 2021 Parteipräsidentin von der FDP. Wir haben sie angefragt, weil die FDP eine Partei ist, die gerade in den letzten Monaten in einem bestimmten, ich würde vielleicht sagen, Teilfeld von dem Thema, über das wir reden, recht stark den Ton verschärft hat, und zwar in Bezug auf den Umgang mit kriminellen Asylsuchenden. Sie hat also dort auch, ich würde sagen, eher eine Stauffer-ähnliche Haltung gehabt und sagt eben, dass Asylsuchende vom Staat, aber auch von Privaten sehr stark unterstützt werden in der Schweiz. Und dass sie den Eindruck hat, dass wenn Asylsuchende die Regeln brechen, dass dann oft nicht viel passiert. Und das scheint eben die Menschen zu stören in ihren Augen. Sie sagt, oder sie beschreibt das Asylsystem als etwas wie einen Vertrauensvorschuss vor der Schweiz an die Leute. Und wer das Vertrauen verspielt, wenn er zum Beispiel ein Delikt begeht, das soll dann auch mit den Konsequenzen müssen rechnen.
Sie spielt den Ball also eigentlich der Justiz zu. In ihrem Artikel wird auch eine Person zitiert, die den Ball dann wieder zurückspielt. Das ist der Marx Bescha, der Anwalt und Titularprofessor an der Uni Freiburg, befasst sich seit 35 Jahren mit dem Recht von Ausländerinnen und Ausländern, also auch schon sehr, sehr lang. Und er sieht das Problem vor allem im politischen und medialen Diskurs, der sich seit Jahren verschärft. Wir hören ihn.
Häufig liest man von Fällen, wo der Strafrichter ausnahmsweise auf eine Landesverweisung beim Straffälligen verzichtet hat. Die hundertfachen Landesverweisungen bei relativ geringfügigen Delikten, die werden demgegenüber öffentlich kaum thematisiert. Die scharfe Rhetorik von kriminellen Ausländern, die zeigt ihre Wirkung. Und es ist bemerkenswert, dass jüngere Menschen im Alter zwischen 16 und 39 viel weniger der Meinung sind, die Praxis im Umgang mit Straffälligen sei zu grosszügig, zu lasch, während Menschen ab 40 oder solche im Rentenalter viel häufiger dieser Meinung sind. Meine Vermutung lautet, dass bei den Eltern die jahrzehntelange Beschwörung von einer Bedrohung der Schweiz durch kriminelle Ausländer die entsprechende Wirkung da hat und die Wahrnehmung viel stärker geprägt hat.
Der Marx Bescha sagt, dass die Ausländerkriminalität von der Bevölkerung stark überschätzt wird.
Was denken Sie, wie viele von 100 Ausländerinnen und Ausländern, die in der Schweiz aufenthaltsberechtigt sind, werden jährlich beschuldigt, eine Straftat begangen zu haben? Ich kann es Ihnen sagen, es sind 1,3%. Bei den Schweizerinnen und bei den Schweizer berauft sich der Prozentsatz auf 0,7%. Auch wenn der Prozentsatz bei den Ausländerinnen ein bisschen höher liegt, also man müsste sagen, bei den Ausländern, weil es sind praktisch grossmehrheitlich junge Männer, die da straffällig werden, auch wenn der Prozentsatz ein bisschen höher liegt bei den Ausländern, kann man feststellen, dass die überwiegende Mehrheit der Ausländer sich in diesem Land tadellos verhält. Und wenn man noch weiter berücksichtigt, dass bei den Ausländern der Anteil der jungen Männer überproportional ist, dann gleicht sich der Prozentsatz von Schweizer und Ausländern weiter an. Und da haben wir noch nicht einmal über die Schwere der Straftaten geredet. Ganz viele Ausländer werden auch wegen relativ geringfügigen Delikten eben beschuldigt und statistisch erfasst.
Weiter sagt er euch im Text, dass Straftäter überhaupt nicht mit Samthandschuhen angelangt werden. Die Hürde für einen Landesverweis sei mit der Ausschaffungsinitiative stark gesenkt worden. So kann zum Beispiel, du hast das auch vorher gesagt, ein Einbruchsdiebstahl schon zum Entzug von einer Aufenthaltsbewilligung führen. Der Marc Spescha ist Anwalt. Dani Faulhaber, denkst du, seine Sicht ist repräsentativ? Denkt die Schweizer Justiz allgemein so? Oder gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen?
Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Marc Spescha seine Meinung repräsentativ ist für einen ganzen Berufsstand, auf gar keinen Fall. Es gibt aber mehrere, natürlich sehr engagierte Anwältinnen und Anwälte, die sich sehr stark dafür einsetzen, dass auch Ausländerinnen und Ausländer zu ihrem Recht kommen. Die haben natürlich auch die Möglichkeit, an ein Gericht anzutreten, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Ich denke zum Beispiel an Fanny Deweck, sie ist eine sehr bekannte Anwältin aus dem Kanton Zürich.
Das Thema Ausschaffung und Asyl wird der Beobachter sicher noch eine Weile begleiten. In der heutigen Folge möchte ich aber nochmal auf das Gerechtigkeitsbarometer zurückkommen und ein bisschen genauer auf die anderen Resultate schauen. Wir haben im ersten Teil der Folge schon darüber geredet, wie gerecht die Schweiz ist und wo die grössten Probleme sind. Als nächstes interessiert mich, wer sich denn ungerecht behandelt fühlt. Der Hintergrund der Befragten ist in der Umfrage ja jeweils aufgeschlüsselt. Wir wissen zum Beispiel, wie alt sie sind, was sie verdienen und wo sie wohnen. Wir haben vorher auch schon kurz über das geredet. Wo tun sich besonders grosse Gräben auf?
Neben den ganz persönlichen Werthaltungen, die dann natürlich immer mitspielen, lässt sich vor allem die politische Verortung der Befragten, die lässt die Ansichten wirklich auseinanderklaffen.
Nicht überraschend, oder?
Nicht überraschend. Ich finde es im Ausmaß, aber trotzdem noch bemerkenswert. Es gibt im Studienbericht, den man übrigens downloaden kann, ich glaube, da gibt es dann einen Link in den Shownotes,
genau.
Gibt es eine Grafik, die das auch optisch untermauert. Ich finde das noch recht eindrücklich. Das ist eine Matrix mit den Themen und dem gegenübergestellt Parteizugehörigkeit. Und das gibt einen, sieht aus wie ein grosser Flickenteppich, mal dunkel, mal hell. Es ist wirklich noch eindrücklich, das auch mal optisch anzuschauen. Da sieht man, wie das alles differiert.
Kannst du ein paar Beispiele machen?
Bei der Ausländerdebatte, von dem haben wir es gerade gehabt. Aber auch zum Beispiel bei der Frage, dass Frauen mehr unbezahlte Care-Arbeit machen, das empört Leute sehr stark, die bei den Grünen oder bei der SP sind oder diesen Parteien nachstehen. Wer hingegen zur SVP sich bekennt, der regt sich darüber praktisch überhaupt nicht auf. Ein anderes Beispiel, eine Frage, die wir gestellt haben, ist so eine These, dass der Sozialstaat ermöglicht, gewisse Profiteure auf Kosten der Allgemeinheit zu faulenzen. Und das unterschreibt die Rechte zu mehr als der Hälfte. Und bei der Linken gibt's fast eine Nullaussage, das würden sie überhaupt nicht unterschreiben. Jetzt seid eigentlich soweit alles erwartbar. Ich finde die Linientreue, die sich da zeigt, trotzdem noch recht bemerkenswert.
Über das Thema haben wir auch mit der Politikwissenschaftlerin Tabea Palmtag geredet, die wir vorher schon mal gehört haben. Sie sagt, dass sich der Rechts-Links-Graben auch in anderen Ländern zeigt.
Rechte Wählerinnen und Wähler finden alle Arten von Ungleichheit, etwa zwischen Mann und Frau oder Arm und Reich, weniger problematisch. Sie akzeptieren Hierarchien und orientieren sich häufig am Konzept der Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, wer mehr leistet, soll auch mehr bekommen. Linke hingegen gewichten Bedarfsgerechtigkeit höher. Hier soll eine gerechte Verteilung vor allem die individuellen Lebensumstände berücksichtigen. Schon beim Aufteilen einer Pizza stellt sich die Frage, ob alle gleich viel oder jemand doch mehr bekommt. Die Person, die die Pizza gebacken hat, also mehr geleistet hat, oder die Person, die den ganzen Tag nichts gegessen hat, nach dem Bedarfsprinzip. Beide Prinzipien haben ihre Berechtigung, auch wenn sie manchmal in Konflikt stehen.
Zurück zum Gerechtigkeitsbarometer. Gibt es Themen, wo sich links und rechts einig sind?
Da sind wir wieder bei den Löhnen. Die Entwicklung von den Löhnen, das wird von links bis rechts als ungenügend oder ungerecht angeschaut im Vergleich zu Lebenshaltungskosten. Damit hat sich's dann aber. Also mehr Einigkeit kann man dort nicht, beim besten Willen nicht rauslesen.
Wir haben den Geschlechtergraben jetzt schon ein paar Mal angeschnitten und man hört ja auch immer wieder, dass junge Frauen immer linker werden und junge Männer eher konservativer. Zeigt sich das in der Umfrage?
absolut, dass die Geschlechter auch bezüglich dem Gerechtigkeitsempfinden anders ticken. Das scheint in dieser Umfrage mehrfach auf. Ich habe es vorher schon kurz gesagt, dass mit der unbezahlten Care-Arbeit, wo Frauen deutlich mehr leisten und dann eben Nachteile haben beim Einkommen und bei der Altersvorsorge, einfach in Zahlen, 63% der Frauen finden das unfair, bei den Männern sind es gerade mal 24%.
Ich finde das mega schlimm. Und ich weiss ja, dass ihr zwei gute Männer sind, aber gleich, wie würdet ihr euch das erklären? Also interessiert das Männer einfach nicht, das Thema, oder?
Ich glaube, also das ist meine Interpretation, die auch von der Chloe Janssen so ein bisschen teilt, wie wir haben über das geredet. Männer fällt es offensichtlich schwer, sich in die Situation von Frauen zu versetzen. In der Ansicht von Männern handelt es sich dabei nicht um ein Gesellschaftsproblem, sondern um ein Frauenproblem. Und weil das so ist oder weil sie es so gesehen, haben sie das Gefühl, das geht sie nicht an.
Mich erstaunt das auch. Ich empfinde es in meinem Umfeld jetzt als deutlich weniger deutlich. Es finden viele Gespräche statt. Ich finde auch, dass, wenn man vorher gesehen hat, dass in Bezug auf eben das Thema mit der Ausländerkriminalität, dass das stark mit dem medialen Diskurs halt zusammenhängt, dass in Bezug auf das Thema auch sehr viel medial berichtet worden ist in den letzten Jahren. Und das schlägt sich offensichtlich nicht so sehr nieder in der Haltung von zumindest den Männern. Also ich finde das auch erstaunlich.
Wäre natürlich jetzt da spannend, einen zeitlichen Vergleich zu sehen. Also vielleicht war es letztes Jahr noch schlimmer gewesen oder vor 5 Jahren. Und wir sehen nächstes Jahr, wie sich das ändert.
Das werden wir dann besonders genau anschauen. Ich habe wirklich das Gefühl, in dem Graben liegt recht viel Drift drin. Also das klafft auseinander und es wird interessant sein, das aufzudröseln.
Welche Ungerechtigkeiten liegen denn den Frauen sonst noch am Herzen?
Also generell fällt auf, dass bei den Frauen der Solidaritätsgedanke stärker verankert ist. Also sie sehen, das zeigt sich bei gesellschaftlichen Themen, bei Bildung oder auch Umwelt. Also sie setzen sich stark dafür ein. Wie soll ich sagen, wenn es der Mehrheit gut geht, ist das okay, oder? Und das ist eigentlich eine schöne Haltung. Ich finde, in einem Beispiel, wo sich das zeigt, ist bei dieser Frage, wo wir es hatten, das Sozialsystem wird ungerechtfertigterweise ausgenutzt. Das können nur 24% der Frauen unterschreiben, also ein Viertel nicht einmal. Bei den Männern sind es deutlich mehr, fast doppelt.
Und was finden Männer ungerecht? Also wenn ich jetzt sehr in Klischees denke, dann sage ich Geld, Wirtschaft.
Die Klischees, die du offensichtlich hast, die töpfen zu voll. Also bei den Männern fällt aus, die eigenen Finanzen macht ihnen viel mehr Sorgen. Also jeder Dritte findet zum Beispiel, dass Vollzeitbeschäftigte durch Steuern und Abgaben immer also zu stark geschröpft werden. Und Frauen sehen genau diese Frage viel, viel weniger eng. Und ganz generell kann man sagen, Männer erleben mehr Ungerechtigkeit beim Umgang mit Behörden, während bei den Frauen das mehr am Arbeitsplatz passiert. Also Arbeitsplatz ist auch ein ganz grosses Thema, wo in verschiedenen Aspekten von dem Barometer immer wieder aufscheint.
Teilzeitarbeit sicher auch, könnte ich mir vorstellen.
Richtig. Und alles, was mit Arbeit zu tun hat, hat natürlich auch wieder mit den Löhnen zu tun. Ja. Und der Gleichbehandlung, dass man die gleichen Aufgaben überkommt. Also auch dort sind wir, es gibt ein Bild, das sich in vielen Aspekt deckt, dass es Frauen und Männer anders sieht und so weiter. Und das zeigt von mir gesehen die Qualität von dieser Befragung. Also Befunde werden bei verschiedenen Fragestellungen eigentlich bestätigt.
Wir haben jetzt darüber geredet, wie gerecht die Schweiz ist, was die Gründe für den Unmut sind und wer sich ungerecht behandelt fühlt. Machen wir noch einen letzten Schlenker, und zwar zur Verantwortung. Scheinbar ist viel Unzufriedenheit da. Wer macht denn etwas gegen die?
Menschen wie du und ich und der Dani. Zumindest ist das die Antwort, die allermeisten Leute gegeben haben oder viele Leute gegeben haben. Das habe ich auch sehr interessant gefunden. Als die wichtigsten Akteure, die jetzt schon etwas oder jetzt schon für Gerechtigkeit sorgen, sehen die Schweizerinnen und Schweizer mit sehr, sehr grossem Vorsprung sich selber. Und das kann man eigentlich als gutes Zeichen für eine funktionierende Zivilgesellschaft interpretieren. Aber da sind auch die Reihen nicht geschlossen. Wir haben das dann nochmal versucht, ein bisschen aufzubröseln, je nachdem, zu welchem politischen Lager, dass man sich zugehörig fühlt. Und da gibt es doch Unterschiede, hat man feststellen. Zum Beispiel gibt es einen Ausreißer auf Seite von der SVP-Wählerschaft. Die haben mit grosser Zustimmung den Satz bejaht, Ich sehe die Förderung von Gerechtigkeit nicht als meine Aufgabe. Das habe ich eigentlich noch interessant gefunden, dass es da Ausreißer gibt. Und auch die Politologin Chloe Jans sagt, sie findet es bemerkenswert, dass gerade die Basis der grössten Partei in der Schweiz so denkt. Gleichzeitig ist es so, dass jetzt, wer jetzt schon etwas macht und wer in der Zukunft etwas machen sollte, also dass diese zwei Gruppen sehr unterschiedlich bewertet werden.
Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Wer sollte in der Zukunft?
Die Hälfte der Befragten findet, also immerhin jede zweite Person, dass Regierung und der Staat in der Pflicht stehen. Und an der zweiten Stelle folgt dann Unternehmen und Wirtschaft. Das habe ich auch interessant gefunden, weil mehr oder weniger auf den Kopf gestellt wird die Rangliste bei der Frage, welche Akteure das heute schon etwas machen, wenn es darum geht, sich für eine gerechte Schweiz zu engagieren. Dort schneidet der Staat sehr mittelmäßig ab, aber wer komplett abfällt, sind wirklich die Wirtschaft und die politischen Parteien. Das heisst, die Kluft zwischen den Erwartungen und den Erfahrungen von dem, wer sich wirklich engagiert für Gerechtigkeit, die könnte nicht grösser sein.
Das passt ja auch zu dem, was wir am Anfang schon mal besprochen haben. Die sogenannte Elite hat immer weniger Vertrauen von der Bevölkerung. Macht denn der Staat zu wenig?
Jedenfalls würden sich die Leute wünschen, dass der Staat respektive die Politik, dass sie mehr würden machen, um Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Das ist klar das Verdikt von dieser Umfrage. Und das würde ja eigentlich auch Sinn machen, weil der Staat hat die nötigen Hebel ja in der Hand. Und wahrscheinlich eben gerade darum kommt die Unzufriedenheit zutage. Ihr könntet ja, aber ihr macht nicht. Und das ist auch wieder so eine Erscheinung, eine Unzufriedenheit mit denen da oben.
Und im schlimmsten Fall führt so etwas zu Polarisierung, oder?
Das ist natürlich eine Gefahr, ja, weil Polarisierung, die fängt ja irgendwo mit einem kleinen Riss an und weitet sich dann zu einer grossen Kluft aus. Wenn man in die USA schaut oder vielleicht auf Deutschland mit der AfD, da haben wir Teil von der Gesellschaft, die sich in jeglicher Hinsicht abwendet vom Establishment, von der Elite, von allem. Und von solchen Zuständen sind wir zum Glück meilenweit entfernt. Also das ist ein grosses Glück. Weil bei uns haben wir ja immer noch ein Konsenssystem, wo mehr oder weniger funktioniert. Trotzdem muss man das Vertrauen darauf, dass die politische und die wirtschaftliche Elite zum Wohl der Allgemeinheit handelt, die schwindet eben auch bei uns. Und da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Und nochmal, genau das ist ja eins der Ziele, warum wir vom Beobachter den Barometer gestartet haben, dass man so einige Sachen oder Entwicklungen eben früh, zu einem frühen Zeitpunkt erkennt, wo es dann noch möglich ist, Brücken zu schlagen, was eben in den erwähnten Ländern, USA oder es gibt auch andere, eben Deutschland, ein Brückenbauen ist fast unmöglich geworden.
Wir haben die Politologin Tabea Palmtag gefragt, ob es denn in einer Gesellschaft mit so unterschiedlichen Werthaltungen überhaupt möglich ist, dass sich alle gerecht behandelt fühlen.
Diesen Anspruch darf man durchaus an eine Demokratie stellen. In der Praxis ist er aber eher unrealistisch. Man wird nie den Zustand erreichen, dass sich wirklich alle einig sind, was gerecht ist und was eben nicht. Das Gute an der direkten Demokratie in der Schweiz ist aber, dass das System einen zwingt, sich immer wieder mit Andersdenkenden an einen Tisch zu setzen und Lösungen zu suchen. Wenn wir die eigene Bubble hin und wieder verlassen, uns mit anderen austauschen, ihre Meinungen anhören und gemeinsam diskutieren, verstehen wir andere Lebensrealitäten besser. Das macht uns offener für unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit.
Die eigene Bubble verlassen, ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, aber mir fällt häufig auf, dass ich das eigentlich auch gar nicht so oft mache, einmal abgesehen von meinem Beruf. Und wenn ich dann manchmal nach Hause fahre, in den Kanton Schweiz, bin ich plötzlich wieder überrascht, dass zum Teil Gleichaltrige eine komplett andere Meinung haben als ich. Da hat man so die Diskussionen, die so ein bisschen unangenehm sind, aber wahrscheinlich auch gut. Kennen die das auch?
Das erlebe ich schon auch. Also vor allem das, was du gesagt hast, mit Bubble verlassen. Und manchmal hat man es mit einer anderen Bubble zu tun und merkt, dass man schaut aufs Gleiche und kommt zu total unterschiedlichen Einschätzungen. Und von Leuten, die man eigentlich noch gern hat. Also ich sehe das, ich bin zum Beispiel aktiv in einem Fußballclub, das ist ja bekanntlich so ein Schmelztiegel von allen möglichen Leuten und so. Und dann merkt man in der Diskussion, hoppla, der ist an einem ganz anderen Ort und das ist dann ein bisschen ein Eiertanz, dass man sich da nicht ins Gehege kommt und es trotzdem anspricht. Aber eigentlich sind ja solche Diskussionen immer auch noch befruchtend, ich glaube, wenn sie konstruktiv geführt werden. Und dann finde ich es ja auch wichtig, Bubble zu verlassen und die Diskussionen zu führen, statt sich in der Bubble zurückzuziehen und dann passiert es, dass man nicht mehr daraus rauskommt.
Apropos konstruktiv, wir haben jetzt sehr viel über Ungerechtigkeiten geredet. Vielleicht, wenn wir so in der Schlusskurve auch noch kurz auf Gerechtigkeiten kommen. Hat es noch Sachen gegeben in dieser Umfrage, wo die Leute gefunden haben, hey, das läuft richtig gut in der Schweiz?
Das hat es allerdings gegeben, ja. Hat mich auch gefreut, tatsächlich, dass es diese Zustimmung gibt. Und zwar sind sie gefragt worden, eben, was sie in Bezug auf die Schweiz jetzt nochmal, also nicht in Bezug nur aufs persönliche Empfinden als besonders gerecht empfinden, die Befragten. Dann haben sie gesagt, dass Demokratie mit ihrem Stimm- und Wahlrecht, das ist wirklich mit großem Vorsprung als meister Faktor genannt worden, der als gerecht empfunden wird in der Schweiz. An zweiter Stelle steht dort Zustimmung zum Schulwesen, um noch ein zweites Beispiel zu nennen. Und dann hat es auch Zustimmung gegeben zu Fragen nach Bildungsmöglichkeiten oder so ein Sozial- und Rechtssystem. Also die Bereiche werden von den Befragten in der Schweiz als sehr gerecht empfunden.
Seht ihr beide das auch so? Wir haben gehört, ihr seid beide auf einem 8. Also eigentlich auch zufrieden.
Ja, ich bin da schon bei den Leuten in dieser Frage. Also mich persönlich hat besonders gefreut, dass man das Sozialsystem doch ziemlich positiv und ziemlich gerecht wahrgenommen wird. Das ist ehrlich gesagt positiver ausgefallen, die Einschätzung, als ich es erwartet hätte. Im Kern geht es ja dort darum, dass die Stärkeren, der Schwächeren, und immer in Anführungszeichen, dass die Stärkeren die Schwächeren stützen. Also letztlich geht es um Solidarität. Und ich glaube, gerade von der können wir in nächster Zeit, die brauchen wir richtig.
Ich finde das grundsätzlich auch, dass wir in einer Demokratie leben mit Stimm- und Wahlrecht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich als sehr gerecht empfinde. Gleichzeitig muss ich einen kleinen Abstrich machen. Ich komme aus dem Kanton Basel-Stadt, wie man vielleicht gehört. Und dort ist kürzlich wieder mal, wie in anderen Kantonen vorher auch schon abgestimmt worden, über ein sogenanntes Einwohnerinnenstimmrecht. Da geht es darum, dass Leute, die schon sehr lange in der Schweiz leben, aber nicht den Schweizer Pass haben, auch können teilnehmen am politischen Diskurs. Die Abstimmung oder die Vorlage ist abgelehnt worden und ich bin selber jemand, der in der Schweiz den Einbürgerungsprozess durchlaufen hat. Ich habe jetzt den Schweizer Pass, ich kann jetzt mitstimmen, aber ich habe das als sehr, sehr aufwendig empfunden. Die Schweiz ist ein Einwandererland, wir haben eine sehr, sehr heterogene Gesellschaft. Ich fände es super, wenn man das auch könnte im politischen Diskurs besser noch abbilden. Deswegen, ja, ich finde unsere Demokratie super, ich finde, sie könnte noch demokratischer werden.
Danke vielmals, ich beide für das spannende Gespräch. Der Gerechtigkeitsbarometer vom Beobachter soll jetzt jedes Jahr erscheinen. Wir bleiben also am Thema dran. Wer mehr über die aktuelle Umfrage wissen möchte, schaut am besten in unsere Shownotes. Dort sind auch die Artikel verlinkt und die Umfrage selber. Das war Beobachter Radar mit dem Dani Benz, dem Dani Faulhaber und mir, der Jasmin Helbling. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.